Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Heute kümmern wir uns um den Beckenboden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Ihr habt's gehört, Unterleibsschmerzen, Ziehen im Bauch oder ein Füllegefühl, das kennt wohl wirklich jede und jeder. Und jede sicherlich auch mal im Zusammenhang der Periode. Dass wir dagegen aber mit neurozentriertem Training und bewusstem Beckenbodentraining angehen können, wissen vielleicht noch nicht so viele. Was genau das bedeutet, was wir konkret tun können und überhaupt, das bespreche ich mit Expertin für neurozentriertes Training, Luise Walter. Schön, dass du da bist. Erneut.
Danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir hier nochmal ganz spezifisch eine Folge zum Thema Beckenbodentraining machen in Kombination mit neurozentriertem Training, denn über das neurozentrierte Training allgemein haben wir ja schon eine Folge gemacht, nämlich Folge 113, die ist am 7. Dezember 2024 erschienen und wir verlinken sie euch gerne nochmal in den Shownotes. Aber liebe Luise, lass uns doch trotzdem nochmal ganz kurz sagen, was ist denn neurozentriertes Training beziehungsweise was ist das Besondere daran?
Ja, neurozentriertes Training bedeutet eigentlich nur, dass wir nicht nur Muskeln und Gelenke trainieren, sondern das Nervensystem mit einbeziehen, weil das Nervensystem ist quasi unsere Schaltzentrale, wo Bewegung, aber eben auch Reflexe, unsere eigene Körperwahrnehmung trainiert werden. Und indem wir unserem Gehirn beibringen, Bewegung wieder effizienter und vielleicht auch schmerzfreier zu machen, haben wir halt eine ganz andere Möglichkeit, unseren Alltag leichter zu gestalten. Und da spielt eben vor allem auch bei Frauen der Beckenboden eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, und ich glaube, das Spannende ist eben auch bei diesem neurozentrierten Training, dass man gar nicht mehr so von diesem Bild, okay, Training, ne, ich muss hart meine Muskeln anstrengen und ich muss schwitzen und ganz viele Kalorien verbrennen, sondern es geht ja auch wirklich so um kleine Übungen, um kleine Mobilisierungen im Körper, so dass du ja auch sagst, Training muss radikal neu gedacht werden bei neurozentriertem Training. Was genau bedeutet das für dich?
Dass es eben tatsächlich nicht nur rein um diesen Muskeltraining geht und Kraftaufbau, sondern dass man sich wirklich die Steuerzentrale anguckt und schaut, okay, wenn unser Gehirn die Bewegung, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit steuert, wo sind da vielleicht Signale, die wir mit reinnehmen müssen? Weil gerade beim Beckenboden ist ja ein total spannendes Thema, ist es halt oft oder geht es oft darum, dass wir klarere, bessere Signale brauchen, uns gar nicht darum geht, noch mehr Spannung aufzubauen und noch mehr Anspannung im Körper zu bekommen, sondern wirklich das eher zu regulieren und zu gucken, wie können wir das ansteuern und vielleicht sogar auch eine Entspannung in den Mittelpunkt setzen und uns halt wirklich das ganzheitlich anschauen und nicht immer nur so, ja, wir brauchen mehr Kraft, 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 sondern wirklich, was braucht die Person, die Frau jetzt in diesem Moment? Ist es mehr Anspannung oder mehr Entspannung?
Der Beckenboden ist, glaube ich, für viele Menschen, egal ob weiblich oder männlich, echt noch so eine kleine Blackbox. Vielleicht können wir einmal ganz kurz erklären, was ist der Beckenboden eigentlich? Wo sitzt der? Warum haben wir den? Also ich glaube wirklich, außer wenn man jetzt wirklich mal irgendwie eine Geburt hatte oder sowas, kann man sich, glaube ich, noch nicht so richtig vorstellen, was dieser Beckenboden eigentlich ist.
Ja, also ich finde das immer spannend, weil ich ganz oft tatsächlich vor allem auch Männer im Training habe, die dann so sagen, ach, ich habe auch einen Beckenboden. Ich mir immer so denke, oh Gott, Anatomie, wir müssen immer von vorne anfangen. Also ich breche das mal ganz vereinfacht quasi.
Ja, wir haben ja alle ein Becken. Also nehme ich an, haben wir auch alle einen Beckenboden.
Richtig, wir haben auch alle irgendwie Organe, die gehalten werden müssen. Also erstmal, was genau ist der Beckenboden eigentlich, wo befindet er sich? Beckenboden ist quasi eine riesen Muskelschicht, besteht aus unterschiedlichen Muskelschichten und ganz vereinfacht zieht es quasi vom Schambeinknochen vorne bis hinter zum Steißbein und dann zwischen den Sitzbeinhöckern. Das heißt, es kleidet quasi den ganzen Beckenraum aus und hilft uns, dass unsere Organe nicht nach unten, ich sag mal, durchfallen, sondern quasi, dass die Organe in ihrer jeweiligen Position bleiben. Eben damit auch einen großen Einfluss auf Blase, vor allem auf Darm, Gebärmutter bei Frauen, bei Männern, aber eben auch auf Prostata und sämtliche innenliegenden Organe. Und das arbeitet extrem stark mit der ganzen Rumpfmuskulatur, also der Kormuskulatur zusammen, also sowohl Rückenmuskulatur und vor allem mit dem Zwerchfell, weil es hält nicht nur quasi die inneren Organe an ihrem Platz, wo sie eigentlich hingehören, sondern es hat auch einen riesen Einfluss auf die Atmung. Das ist quasi einer der Hauptatemmuskeln neben dem Zwerchfell. Die arbeiten immer zusammen, Zwerchfell und Beckenbodenmuskulatur. Und das ist halt total spannend. Hat man Spannung auf dem einen, hat man auch Spannung auf dem anderen. Aber da können wir nachher gerne nochmal drauf reingehen. Und es hat vor allem eine extrem hohe Einfluss, daher kennen es wahrscheinlich viele, auf die Kontinenzkontrolle. Also kann ich meine Blase halten, kann ich Darm halten? Eins der Hauptprobleme, glaube ich, weswegen sich irgendwann viele mit dem Beckenboden auseinandersetzen, weil sie das Gefühl haben, sie können die Blase nicht mehr kontrollieren, sie können das Wasserlassen nicht mehr kontrollieren. Ich glaube, viele kennen das, wenn sie reflexiv, also wenn sie husten müssen, wenn sie niesen müssen, wenn sie schnell irgendwo hinrennen müssen.
Wenn sie hüpfen müssen.
Ja. Genau, wenn sie hüpfen müssen, dass dann auf einmal irgendwie die Blase nicht hält und quasi die ersten Tröpfchen rausgehen. Und es hat aber vor allem auch eine extrem wichtige Funktion für die Stabilität und Haltung. Also wie ist meine Körperhaltung, wie sicher fühle ich mich, wie gut kann ich dann später auch wirklich Kraft aufbauen und für die Atmung ganz, ganz entscheidend. Und das Schöne ist, es hat zwar super viele Funktionen, die bedingen sich aber alle gegenseitig. Das heißt, man kann beispielsweise über die Atmung Beckenboden trainieren, man kann es über Krafttraining machen, man hat ganz viele Möglichkeiten, weil ich glaube, das ist immer das Wichtige. Es gibt nicht so dieses eine, die eine perfekte Übung, sondern jeder darf für sich auch einfach herausfinden, was macht einem Spaß, was passt vielleicht auch zu mir selber und was passt auch in meinen Alltag.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist die gute Nachricht, dass man, wenn man andere Körperbereiche trainiert, auch den Beckenboden immer schon mittrainiert. Also man muss jetzt nicht, also man kann natürlich sicherlich auch ein paar ganz spezielle Übungen für den Beckenboden machen, aber es gibt sicherlich auch schon eine Menge, wo der einfach mittrainiert wird.
Absolut, weil egal wie ich atme und wann ich atme, mein Beckenboden arbeitet. Also bei jeder Ein- und Ausatmung arbeitet er, auch wenn wir das nicht mitbekommen. Wenn ich mich bewege, wenn ich aufstehe, wenn ich mich hinsetze, wenn ich spazieren gehe. Es gibt nichts, wo der Beckenboden nicht auch eine Stütz- und eine Kontrollfunktion mit hat. Alleine nur, wenn ich schlafe, dass quasi meine Organe trotzdem auch gehalten werden. Und auch da atme ich halt. Und das ist das Schöne daran. Gleichzeitig aber auch die Herausforderung, wenn wir eine sogenannte Dysregulation haben, also wenn beispielsweise zu viel oder zu wenig Spannung ist, dann überträgt sich das halt auch auf alle anderen Prozesse. Aber ich sage mal, das ist ein bisschen Fluch und Segen. Egal, wo wir anfangen, etwas zu verbessern, es hat dann auch im Umkehrschluss quasi einen positiven Einfluss auf alles.
Ja, verstehe ich, klar. Auch irgendwie logisch, aber ich glaube, man kann sich's trotzdem nicht oft genug sagen, ne? Dass man vor allem ja auch irgendwo anfangen muss. Was oder woran merke ich denn, dass meinem Beckenboden nicht so gut geht?
Also der Klassiker, was ich tatsächlich auch bei fast allen Kunden immer wieder merke, ist tatsächlich dieses Thema Inkontinenz. Dass man beispielsweise sagt, okay, ich kann die Blase nicht mehr gut kontrollieren. Viele, die auch häufig über Blasenentzündungen klagen und da immer wieder Probleme haben, das ist oft tatsächlich auch mit einer erhöhten Beckenbodenspannung in Zusammenhang. Es gibt viele, die chronische Rückenschmerzen haben, Hüftschmerzen, Thematiken, besonders bei Frauen tatsächlich häufiger nochmal mit Beckenboden, aber auch also wirklich dann pathologische, beispielsweise Organsenkungen nach der Schwangerschaft natürlich, ne, weil sich einfach alles weitet, ein ganz anderes Spannungsverhältnis. Viel aber auch Schmerz im Beckenbereich. Viele, die sagen, sie haben Libidoverlust, also dass sie keine Lust mehr haben, sexuell tätig zu werden. Ganz oft aber auch in Kombination mit Periodenschmerzen, mit einem Aufgeblähtsein, ganz oft im Zusammenhang tatsächlich auch mit Schmerzen während des Sexualverkehrs, dass man sagt, irgendwie es fühlt sich alles nicht gut an oder es tut wirklich auch weh, wenn quasi der Partner eindringt. Also das sind alles so Hauptthemen. Und was mir aber immer wichtig ist, ganz oft tatsächlich auch eine Gangunsicherheit. Ich habe viele Kunden, die das beschreiben, vor allem dann auch Richtung Wechseljahre oder wenn sie in den Wechseljahren drin sind, dass sie sagen, sie haben das Gefühl, sie werden immer instabiler, Knie, Hüftgelenke sind irgendwie schwieriger anzusteuern. Sie haben das Gefühl, irgendwie sie müssen sich immer festhalten und so den Gang überprüfen. Und ganz viel wirklich auch Rückenschmerzen. Also diese erhöhte Dauerspannung im Rücken, ständiges Brennen im Rücken, hängt ganz, ganz oft auch mit der Beckenbodenmuskulatur zusammen.
Du hast jetzt auch den ganzen Bereich Libido beziehungsweise sexuelle Auswirkungen, die der Beckenboden oder ein nicht gut trainierter Beckenboden haben können. Inwiefern hängt das denn zusammen? Also kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben?
Also Beckenboden, man muss sich das ja immer so ein bisschen, das ist einfach eine riesen Muskelschicht, die nicht nur rein anatomisch natürlich im Sexualkontakt eine Aufgabe mit erfüllt, sondern es ist auch über den Vagusnerv extrem innerviert. Das heißt, Vagusnerv ist quasi der Nerv, der vom Gehirn in den Körper ganz, ganz viele Verästelungen hat und aus fast allen inneren Organen, also Herz, Lunge, Leber, aber eben auch aus dem Genitalbereich ganz viele Informationen an das Gehirn schickt. Wenn wir jetzt eine Dysregulation haben, beispielsweise zu viel oder zu wenig Spannung, weil einfach der Beckenboden mit einer Schutzreaktion reagiert, dann sagt das Gehirn, ich fühle mich in dem Bereich gar nicht so richtig sicher, ich weiß gar nicht, was hier los ist. Und dann wird Lust natürlich als erstes quasi gekappt, weil es in dem Moment keine wichtige Rolle ist, sondern das Nervensystem überprüft jede Minute, jede Millisekunde darauf, ist es sicher und wird mein Überleben und meine Gesundheit hier gerade irgendwie bedroht. Und wenn aber ein Bereich vom Körper nicht gut wahrgenommen wird, was ganz, ganz viele auch immer beschreiben, dass sie gar nicht so richtig, nicht nur nicht wissen, wo Beckenboden ist, sondern es auch gar nicht spüren können, gar nicht richtig ansteuern können. Im Gehirn wird quasi erst diese Sensorik verarbeitet, wie fühlt sich etwas an, und dann wird die Bewegung, die Motorik freigegeben. Und wenn ich das nicht gut fühle, beziehungsweise wenn ich das vielleicht sogar schmerzhaft die ganze Zeit spüre, da die ganze Zeit eine Anspannung ist, dann sagt mein Gehirn, der Bereich ist nicht sicher und reagiert halt mit einem Schutzmechanismus. Der Schutzmechanismus ist individuell. Bei vielen ist es zu viel Spannung, also wirklich so eine Schutzspannung kennt man aus dem Schulter-Nackenbereich, spannt sich
Nur so
alles so an.
verkrampft
Genau,
einfach.
wirklich so diese, man nennt es neurologisch Startle-Reflex, also wirklich so diese Schockstarre, wo man sagt, oh Gott, Freeze or ne, Flucht-Kampfmodus, sehr, sehr hohe Anspannung. Und wenn wir in diesem Zustand sind, dieser Stressreaktion, schaltet der Körper quasi sämtliche Libido, sämtliche Lust, sämtliches Verlangen ab und geht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes in einen Überlebensmodus. Und die große Herausforderung ist gerade auch bei der ganzen Beckenbodenthematik, dass ganz, ganz viele Frauen, vor allem vermehrt, in so einem chronischen Stressmodus sind, weil wir ganz viele Lifestyle-Faktoren. Es geht von Bewegungsmangel, von wie ist unsere Umwelt mit die ganze Zeit irgendwie am Handy, am Rechner. Wie ist vor allem bei Frauen eine Mehrfachbelastung, ganz, ganz oft, auch im zunehmenden Alter, dass man irgendwie, ne, Kinder, Familie, Pflege, vielleicht die Angehörigen vom Partner, die dann teilweise noch mit dazukommen, Kinder sind aus dem Haus, man muss sich irgendwie neu definieren, wenn man dann im Thema Wechseljahre, die ganze Phase nochmal kommt, der Körper stellt sich komplett um. Das heißt, der Körper ist in einem Dauerstresszustand, was sich dann wiederum auch auf die Muskelspannung und damit eben auch auf die Beckenbodenmuskulatur auswirkt. Und dann hat man aber ganz, ganz schnell tatsächlich die Situation, dass man gar keine Lust mehr empfindet, diese Erwartungshaltung, aber sagt, ja, eigentlich gehört das zum genussvollen Leben ja dazu und so diesem, ah, ich fühle mich wohl in meinem Körper und ich kann mich fallen lassen, was sich dann wieder auch auf die mentale Ebene auswirkt. Und dann kommt man ganz schnell in so einen, ja, Teufelskreislauf ist immer so negativ, und dann kommt man ganz schnell in so eine Stressspirale quasi rein, wo man sagt, ah, ich will ja aber eigentlich, aber ich kann nicht. Und dann ist man noch gestresst und noch gestresst, da hat noch mehr Erwartungshaltung. Und da geht es halt vor allem wirklich darum zu sagen, wieder bei sich selber anzukommen, sich selber in den Fokus zu stellen und mit unterschiedlichen Techniken wirklich zu probieren. Ich sag mal, wie kann man eine Art Ventil nutzen, um den Stress, den Dampf quasi abzulassen und seinem eigenen Körper wieder was Gutes zu tun. Und dadurch, dass das aber so, also die Beckenbodenmuskulatur nicht nur für die Haltung der Organe so relevant ist, sondern auch für die Atmung, hat das halt, ich sag mal, eine sehr, sehr hohe Priorität, weil kann man sich vorstellen, wenn es einen Einfluss auf die Organe und auf die Atmung gibt, ist das halt sehr überlebensnotwendig. Es hat aber gleichzeitig auch einen großen Einfluss auf Libido und Lust. Und da die richtige Balance zu finden, und ich glaube, das kennen viele von uns, ist halt schwierig und bei Frauen vor allem ja dann auch immer noch mal abhängig vom Zyklus.
Ja, also auch da spielt das ja auch noch alles mit rein, ne? Die Hormone und wie ist gerade der Zustand? Gibt es denn diese Verbindung auch bei Männern? Hast du da irgendwie Erfahrung, dass die tatsächlich vielleicht Lust und Libidoverlust haben aufgrund eines untrainierten Beckenbodens oder nicht sicher fühlenden Beckenbodens?
Absolut, geht tatsächlich in beide Richtungen. Bei Männern äußert sich das manchmal ein bisschen anders. Also bei Frauen ist es ganz oft tatsächlich eher der Libidoverlust. Bei Männern ist es tatsächlich oft dann auch dieses nicht kommen können. Also wirklich auch eine erektile Dysfunktion, dass einfach gar nicht genug Hormone für die Männer dann ausgeschüttet werden, um überhaupt quasi auf den Penis zu ersteifen und die Erektion quasi hervorzurufen. Und ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Tabuthema, worüber ganz, ganz viele nicht sprechen. Weil auch Männer
Glaube
haben
ich
eine
nämlich auch,
Mehrbelastung.
total.
Bloß oftmals in einem anderen Radius quasi. Und auch alleine die Erwartungshaltung, ich habe das mit ganz vielen Kunden auch, die halt auch so sagen, ja, dieses, man muss gut aussehen, man muss erfolgreich sein, man muss das Geld nach Hause bringen. Also teilweise finde ich sehr tradierte Rollenbilder, aber die ja trotzdem so wahrgenommen werden. Mhm. Und das Bewusstsein bei Frauen ist aber viel, viel größer. Ah, Beckenboden spielt eine Rolle. Ah, okay, Hormone, wir sind da viel, viel empfindsamer. Einfach dadurch, dass wir diese unterschiedlichen Zyklusphasen ja auch seit der Pubertät gewohnt sind. Für Männer ist das tatsächlich oft so ein Aha-Moment zu sagen, oh, ich habe auch einen Beckenboden. Oh, ich habe auch einen Zyklus, auch wenn der tageweise gesteuert ist und halt nicht ein Monatszyklus ist. Und das aber erstmal zu verstehen und zu sagen, ah geil, ich habe auch darauf einen Einfluss, war für ganz, ganz viele auch von meinen Kunden und egal aus welchem Bereich, also wirklich ein Game Changer zu sagen, ah, ich kann das trainieren, weil Männer können ja genauso den Beckenboden trainieren. Das ist genauso ein Thema, bloß ein bisschen in eine andere Richtung, weil einfach die Anatomie ja dann noch ein bisschen anders ist, aber natürlich sind die genauso abhängig davon, genauso spielt Stress da eine riesengroße Rolle. Und ich glaube, dass man dieses ganze Thema Stress, dass es eben nicht nur einen mentalen Einfluss hat, sondern dass wir mentale und physische Gesundheit eben nicht trennen können. Also wir können ja nicht sagen, Kopf ist bis hierhin und der Rest ist dann nur körperlich, sondern wieder auch da, beides beeinflusst sich gegenseitig. Und wir wissen halt mittlerweile, dass Atmung und Bewegung quasi der größte Faktor sind, um Stress zu regulieren, mental wie körperlich und damit quasi einen positiven Einfluss, vor allem auch auf die Beckenbodenmuskulatur und halt auf dieses sehr emotional belegte Thema, auch wirklich sexuelles Wohlbefinden, Lust, eigenen Körper spüren legen können, weil das natürlich mit zunehmendem Alter eine immer wichtigere Rolle spielt, bei sich selber quasi anzukommen und nicht nur das als, ich sag mal, Hype-Thema Longevity zu betrachten, sondern wirklich zu sagen, hey, ich will einfach meine Lebensspanne möglichst lange gesund erhalten. Und da spielt das einfach für die eigene Körperwahrnehmung eine extrem große Rolle und man kann extrem viel machen.
Ja, dazu kommen wir auch gleich, was man genau konkret machen kann. Mich würde nur noch mal ganz kurz interessieren, so dieses Thema Männer und Beckenboden. Ich finde es toll, dass du sagst, du hast auch Kunden und dieses Bewusstsein ist irgendwie zumindest bei einigen da. Was ist denn so deine Erfahrung, wie die den Zugang dazu gefunden haben? Weil, also ich stelle mir das wirklich in dem Thema tatsächlich schwierig vor, dass Männer sagen so, oh ja, ich habe einen Beckenboden, ich kann was dafür tun oder dagegen tun, je nachdem. Ja, was waren so deine Erfahrungen, wie die Männer überhaupt auf diese Idee gekommen sind, auf diesen Weg zu gehen?
Ist bei mir natürlich immer ein bisschen speziell, weil ich natürlich nur mit Kunden arbeite, die entweder Schmerzen und Bewegungseinschränkungen haben oder quasi aus dem Profi-Leistungssportbereich kommen und sagen, ah, sie wollen ihre Leistung noch steigern. Das heißt, ich habe natürlich immer so ein bisschen Klientel, wo man sagt, okay, die kommen schon mit irgendeinem Problem oder mit irgendeinem sehr, sehr starken Körperempfinden her, zu sagen, ah, da wollen wir irgendwas ändern, sind damit wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen offener für diese Thematiken. Ich merke das aber auch in Workshops, dass viele Männer da tatsächlich offen für sind. Ich glaube, dass das Relevante immer so ein bisschen ist, den Kontext zu setzen. Also beispielsweise, wenn ich mit Leistungssportlern arbeite, gerade aus dem Fußball, aus dem Handball, aus dem Basketball, die haben ganz oft Adduktorenprobleme, also innere Oberschenkel, dass da immer wieder Ansatzprobleme sind, immer wieder Schambeinentzündungen, das kennt man auch aus dem Sport, also selbst wenn man den Kommentatoren quasi nur zuhört oder welche Zeitung auch immer man liest, wo sind so die unterschiedlichen Probleme. Und dann ranzugehen und zu sagen, ja, wir können jetzt die alten Ansätze machen, die in der Physiotherapie und im Training seit Jahren immer wieder gemacht werden. Du hast immer wieder, sobald die Saison Richtung Ende geht, immer wieder dieselben Probleme. Deine Atmung, deine Beckenkontrolle, deine Beckenbodenkontrolle spielen totale Rolle dabei. Lass uns doch mal gucken, ob wir mit unterschiedlichen Übungen Einfluss haben können. Und dann sind die natürlich am Anfang erstmal so ein bisschen peinlich berührt. Vor allem, wenn ich dann als Frau ankomme und sage, ja, lass mal Beckenbodentraining machen. Also so dieses kurze, hä, was willst du denn jetzt? Ich bin Leistungssportler, brauche ich nicht, danke, ich bin keine Frau. Die meisten kennen das dann doch nur vom Geburtsvorbereitungskurs, ehrlicherweise. Ich kehre das relativ neutral oft um und sage immer, du kannst ja auch, also dein Sexleben wird sich auch positiv beeinflussen. Für viele ist, glaube ich, das so dieser Moment, wo sie sagen, Moment mal, es geht jetzt hier nicht nur um meine Schmerzen, sondern quasi auch mein Privatleben kann sich verändern und ich kann da selber meine Selbstwirksamkeit wieder nutzen. Ich glaube, dass das für sehr, sehr viele, wenn ich ehrlich bin, ein großer Hebel ist, zu sagen, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Und aber auch dann im Umkehrschluss oft ein Feedback, dass sie mir dann so sagen, ja, Partner, Partnerin ist sehr, sehr happy darüber, dass sie damit angefangen haben, was sich tatsächlich ganz, ganz viel verändert. Und das ist natürlich bei Frauen und Männern ein bisschen anders, auch einfach anatomisch gesehen, wie spannt man an. Bei Männern ist es einfacher teilweise, finde ich, das nochmal anzusteuern, weil halt einfach durch den Penis nochmal eine andere Möglichkeit ist, der Ansteuerung und des Sichtbarmachens. Aber ich glaube, dass auch da meine Art, vielleicht das sehr sachlich anzusprechen, trotzdem die Emotionen und das Mentale mitzubedenken. Aber das für mich, genauso wie ich frage, bist du inkontinent, hast du Darmprobleme, frage ich, was machen deine Augen, wie ist deine Atmung, schnarchst du, knirschst du mit den Zähnen? Das ist für mich halt ein eine relativ relevante Körperstelle, die aber genauso mitgedacht werden sollte. Und ich glaube, wenn wir da sachlicher, mit ein bisschen weniger Scham alleine schon an das Thema rangehen, ist es auch viel, viel einfacher, dass sich Menschen dafür öffnen, Männer wie Frauen. Und die Diskussion hatte ich ja gestern auch in einem anderen Projekt. Es ist aber auch spannend, dass viele da trotzdem noch diesen geschlechtergetrennten Raum haben wollen. Also auch in Workshops, dass es Frauen offener oder einfacher fällt, offen sich darüber auszutauschen, wenn sie wirklich quasi in einem Safe Space sind, wo nur Frauen sind. Und Männer ganz oft tatsächlich dann eher nochmal auch nach den Workshops zu mir kommen, das im 1:1 besprechen wollen und das noch nicht, was ja auch völlig in Ordnung ist, so gesellschaftlich irgendwie normal ist, zu sagen, huh, wir reden jetzt hier mal drüber.
Ja, ich denke auch. Ich glaube, dieser Punkt ist vielleicht ja auch erstmal noch in Ordnung in so einer Transmission, ne? Aber ich meine, super, dass wir sowas auch einfach hier mal ansprechen, ne? Liebe Grüße an alle unsere Hörer vor allem. Auch ihr könnt natürlich auch schon präventiv was für den Beckenboden machen, ne? Und müsst es halt nicht erst angehen, wenn man vielleicht Schmerzen hat oder Probleme hat. Genau, lass uns doch gerne darüber sprechen, was genau möglich ist, was man vielleicht auch selber so für sich machen kann, was ja vielleicht dann auch erstmal hilft, bevor man sich jetzt wirklich professionelle Hilfe holt, zu sagen, gut, ich kann ja jetzt schon irgendwie anfangen, zu Hause ein paar Übungen umzusetzen und vor allem auch mit dem Schwerpunkt neurozentriert.
Genau, also man kann natürlich, ne, immer ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Ich würde aber einfach gerne so 2, 3 Tipps mitgeben, weil was mir immer wichtig ist, ich bin selber keine Ärztin, ich bin keine Therapeutin, klar, ne, wenn es irgendwas Diagnostisches ist, dann muss das natürlich von Fachexpertinnen betreut werden, aber man kann super viel selber tatsächlich erstmal machen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, womit ich immer anfange, ist tatsächlich über die Atmung. Weil Atmung einfach auf die Entspannung des Beckenbodens mit den größten Einfluss hat. Und das ist was jeder machen kann, wo man jetzt keine Angst haben muss zu sagen, oh Gott, mache ich da jetzt irgendwas falsch oder richtig und brauche ich da jetzt eine Expertin, einen Experten, der direkt
drauf Nein, guckt. Ich bitte, also atmen sollte auf jeden Fall drin sein.
Können wir alle, machen wir alle den ganzen Tag. Es gibt keine richtige und keine falsche Atmung. Man kann bloß Atmung spezifisch quasi einsetzen. Mhm. Dadurch, dass Atmung durch Zwerchfell und Beckenboden quasi synchron stattfindet, haben wir da quasi den größten Einfluss. Das heißt, was das Einfachste und Erste ist, ich fange immer mit einer sogenannten Leiteratmung an, also dass man beide Hände erstmal nur auf den Bauch legt und bewusst tief durch die Nase ein, durch die Nase aus in den Bauch atmet. Und erstmal nur vergleicht, rechte Seite, linke Seite, wenn ich beide Hände auf dem Bauch liegen habe, dehnt sich das gleichmäßig aus. Mhm. Da geht's schon los, dass ganz, ganz viele das Problem haben und sagen, ja, sie können gar nicht im Bauch atmen. Gar nicht im Bauchraum atmen. Weil ganz viele im Laufe des Tages, im Laufe über Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, sich antrainiert haben, eine sehr flache Atmung zu haben. Wir reden dann immer vom chronischen Hyperventilieren. Also viele kennen das, wenn sie sich selber beobachten, dass sie eher so flach nach oben im Brustkorb atmen, keine gleichmäßige Ausdehnung haben. Ja. Wieder, das ist per se nicht schlimm. Wenn man das aber dauerhaft macht, führt das halt zu einer erhöhten chronischen Stressreaktion. Das heißt, was wir machen wollen, erstmal nur wahrnehmen, kann man im Bauch atmen. Wenn einem das schwerfällt, fängt man an, mit den Händen so ein bisschen im Bauch zu drücken, also einen leichten Widerstand aufzubauen, weil gegen den leichten Widerstand fällt es viel leichter. Vor allem Männern fällt das oftmals sehr, sehr schwer, beziehungsweise die sagen dann, ja, geht einfach. Die strecken dann aber einfach nur den Bauch raus, atmen aber nicht im Bauch. Also da sage ich dann auch immer, okay, es ist schön, dass du den Bauch ansteuern kannst und deine Bauchmuskulatur und deine Rumpfmuskulatur bewusst willkürlich an- und entspannen kannst. Das ist aber nicht die Aufgabe, sondern sich da wirklich Zeit zu nehmen. Es geht im Liegen, es geht im Sitzen, das geht im Stehen, das ist total egal. Es geht quasi in sämtlichen Varianten. Durch den Druck wird es ein bisschen einfacher. Vielen, denen das schwerfällt, sage ich dann immer noch, ihr könnt quasi auch die Hände so ein bisschen nach vorne und hinten schieben und damit quasi die Haut und die Gewebsschichten so ein bisschen Spannung nach vorne rausnehmen oder Spannung nach hinten aufbauen, weil auch da die Erfahrung zeigt, für viele Frauen ist es einfacher, wenn man so ein bisschen nach vorne quasi die Haut Richtung Bauchnabel schiebt. Für viele Männer ist das Gegenteil einfacher. Das heißt, wenn man quasi vom Bauchnabel die Haut so ein bisschen nach hinten zieht, also einen Widerstand, eine Dehnung aufbaut, reagiert jeder ein bisschen anders. Ich habe die Erfahrung beispielsweise bei Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, wo ja einfach alle Bauchschichten aufgeschnitten werden und die Narbe, die man außen sieht, ist hier meistens relativ klein. Wir wissen ja nie, wie das Narbengewebe nach innen aussieht. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man die Narbe, wir nennen das immer Uplifting, so ein bisschen nach oben schiebt, dass es dann deutlich einfacher wird. Bei Frauen, die PMS haben, die ganz, ganz viele zurzeit mit Endometriose, weil es ja immer häufiger aufgeklärt wird und wirklich auch diagnostiziert wird, die Menstruationsprobleme haben, aber auch in den Wechseljahren wenn man Magenkrämpfe hat, wenn man Bauchkrämpfe hat, quasi den Bauch so ein bisschen leicht, ich sag mal, anzuheben. Also wirklich nur ganz, ganz leicht mit einem leichten Widerstand die Hautschicht so ein bisschen nach oben Richtung Brustkorb zu schieben. Und schon fällt das fast allen viel, viel leichter, konzentriert im Bauch zu atmen. Was ist der Effekt? Wir aktivieren damit einen Vagusnerv. Vagusnerv wieder ist quasi unser Selbstheilungsnerv, der das parasympathische Nervensystem, also den Bereich vom Nervensystem, der für Ruhe, für Entspannung zuständig ist, quasi Signale sendet. Und damit haben wir sofort eine Stressreduktion. Also man kann das tatsächlich teilweise sowohl an Hirnstrom messen, als aber auch quasi in unterschiedlichen Blutwerten und Biomarkern sehen, dass weniger Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist immer erstmal das Erste, weil über diese fokussierte Bauchatmung das Zwerchfell nochmal mehr entspannt wird und damit auch Beckenbodenmuskulatur quasi mit der Ein- und Ausatmung mehr in die An- und vor allem aber wieder in die Entspannung geht. Das ist für viele schon ein Gamechanger, weil die sagen, ach krass, ich habe Ewigkeiten nicht mehr so tief ein- und ausgeatmet. Ganz, ganz viele merken dann so, ach krass, ich kann den Bauch ja locker lassen. Frauen wie Männer, Frauen würde ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, sogar ein bisschen häufiger, haben ganz, ganz oft den Bauch angespannt, ziehen den so ein bisschen nach innen, weil entweder Kleidung zu eng sitzt, weil es gerade irgendwie Mode ist, diese Mami-Fit-Jeans, die so relativ hoch sitzen und die ganze Zeit einen Widerstand haben. Das heißt, alleine über die Kleidung haben wir schon totalen Einfluss darauf, wie wir atmen. Ich sage meinen Kundinnen immer, weil ganz, ganz viele beschreiben so, sie kommen nach Hause, ziehen erstmal die unbequemen Sachen aus, ziehen sie erstmal ihre komfortable Jogger oder was auch immer an, wo ich immer sage, warum rennt ihr draußen mit Klamotten rum, in denen ihr euch nicht wohlfühlt? Ja. Und ich sage das bewusst so provokant. Ich habe keinen Sinn und Stil in Anführungsstrichen für all diese Sachen bei mir. Ich trage immer dieselben schwarzen Sachen, kaufe die einfach dreimal und hänge mir so fertig. Ich verstehe, dass andere Menschen sich über Mode ausdrücken wollen. Und ich sage aber auch immer, drückt euch aber bitte so aus, dass euer Körper, euer Nervensystem nicht darunter leidet. Weil wenn man, ich hatte es gestern erst wieder, gerade auch Frauen, die viel auf Bühnen stehen, die viel Präsenz haben, die die ganze Zeit, und man hört das oft an der Stimme, Luft anhalten, Bauch nach innen angezogen haben. Jedes Mal, wenn man den Bauch nach innen anspannt, spannt man Beckenbodenmuskulatur an, spannt man das Zwerchfell an und hat damit eine erhöhte Spannung. Und ich vergleiche das immer, das ist, als ob man mit dem Ellenbogen die ganze Zeit quasi einen Bizeps anspannen würde den ganzen Tag und sich dann abends wundert, warum der Ellenbogen wehtut. Mhm. Warum die Muskulatur übersäuert ist. Indirekt, das aber ganz, ganz viel den ganzen Tag mit ihrer Beckenbodenmuskulatur. Und wundern sich dann, warum sie Verdauungsprobleme haben, warum sie sich aufgebläht fühlen, warum sie unterschiedliche Lebensmittel nicht vertragen, warum sie das Gefühl haben, sie haben entweder immer Hunger oder gar keinen Hunger mehr, warum sie das Gefühl haben, dauergestresst zu sein, weil wir damit einfach unsere Atmung komplett in unnatürliche Muster bewegen. Deswegen, long story short, Bauchatmung zu fokussieren, um runterzukommen, um zu entspannen, ist die erste einfache Möglichkeit, damit anzufangen. Das ist quasi die erste Stufe, nur Bauchatmung. Und das kann man dann der Leiteratmung dann auf die Rippenbögen ausweiten und auf den Brustkorb. Aber für den Anfang, für alle, die damit erstmal anfangen wollen, Fokus, beide Hände auf den Bauch, bewusst ein paar Atemzüge wirklich in den Bauch atmen. Und das immer mal wieder, ich sage immer, wenn man Hände wäscht, immer wenn man auf Toilette war, immer wenn man irgendwie sich einen Kaffee, ein Getränk holt, dass man das als Routine im Tag einbaut. Weil ich bin immer wieder überrascht, wenn mir das Kundinnen sagen, wie oft sie dann merken, ach, eigentlich atme ich die ganze Zeit nicht. Wie viele vor allem Stresssituationen die Luft anhalten und dann immer wieder dieses zwischendurch. Ja. Bei Frauen, und das vielleicht noch als Ergänzung, tatsächlich oft nochmal stärker, weil auch oft durch die BHs, die mehr oder weniger gut sitzen, da nochmal eine zusätzliche Restriktion quasi auf die Atmung ist. Man hat in Studien gesehen, Frauen mit größerer Oberweite haben nochmal eine eingeschränktere Atmung, weil die quasi gelernt haben, sich nach innen zu ziehen, um nicht allen, ich übertreibe jetzt mal quasi die Brüste irgendwie entgegenzustrecken, sondern schon in der Pubertät fangen die an, sich mehr zu beugen, sich quasi mehr zurückzuziehen. Und das kann man jetzt psychologisch ausweiten, da gibt es ganz spannenden Content zu. Mein Aspekt ist immer eher, wenn ich den ganzen Tag in mich gebeugt bin und mich nicht aufrichte, nicht gleichmäßig tief ein- und ausatme, gehe ich einfach in Stressmodus über. Und man hört das bei ganz vielen Frauen, egal ob das jetzt in irgendwelchen Videocalls ist, wenn die Podcasts machen, wenn die auf Bühnen sind, die dann so eine ganz gedrückte Stimme bekommen. Mhm. Und die Stimme, ich übertreibe, die Stimme nicht in ihrer neutralen Position ist, sondern die dann immer höher wird und dann so nervöse Schnappatmung und so ganz dünn. Wo ich immer so denke, oh Gott, ihr seid überhaupt nicht in eurer Stimmlage. Aber klar, wenn ich jetzt den Bauch anspanne, nach innen ziehe und mich irgendwie klein mache, dann kann die Atmung nicht funktionieren. Und die hat ja dann wieder einen Einfluss über die Stimmbänder quasi auf die Stimme. Also auch das immer, wenn ich mit Menschen rede, die sagen, ja, stimmt, wenn ich gestresst bin und aufgeregt bin, dann ist das mit der Inkontinenz oft auch schlimmer. Gerade bei Frauen Richtung Wechseljahre oder in den Wechseljahren. Und ich so denke, ja, Atmung, Gamechanger Nummer eins.
Und ich glaube, was vielleicht auch mal ganz wichtig ist, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja auch die Bauchatmung eigentlich genau andersrum als die Brustatmung, ne? Oder die flache Atmung. Und ich glaube, deswegen muss man sich vor allem, wenn man anfängt, das bewusst zu machen, auch nochmal stärker darauf konzentrieren, ne? Weil ich glaube, der Brustatmung, wenn wir einatmen, dann weitet sich das ja quasi. Und in der Bauchatmung ist es ja genau andersrum.
Ja, also man hat immer denselben Einfluss, wenn wir einatmen, zieht sich quasi das Zwerchfell, das ist immer so ein bisschen kontraintuitiv. Wenn wir einatmen, zieht sich das Zwerchfell nach unten, dadurch haben wir diesen Luftzug. Wenn wir ausatmen, schiebt das Zwerchfell nach oben, drückt die Luft quasi aus den Lungen wieder raus. Mhm. Das Problem ist, dass wir aber ganz oft nicht tief genug ein- und nicht tief genug ausatmen, Fokus immer auf die Ausatmung, und wir dadurch quasi immer so eine Zwischenspannung haben. Und aber zu versuchen, ein dynamisches, natürliches Atemmuster wieder zurückzubekommen, ist für viele total schwer. Und Atmung funktioniert automatisch. Man muss sich da jetzt nicht drauf fokussieren, spanne ich gerade an oder spanne ich aus. Was ich viel häufiger mitgebe, damit es natürlich wird und nicht ein zusätzlicher Stressfaktor, eine Hand auf den Brustkorb, eine Hand auf den Bauch, 2-3 Atemzüge nehmen, die Hände wechseln, 2-3 Atemzüge nehmen, die Hände wechseln, 2-3 Atemzüge nehmen. Weil ich hatte vorhin gesagt, das Gehirn verarbeitet zuerst die Sensorik, also wie fühlt sich etwas an, und erst dann die Motorik, wie ist die Bewegung. Mhm. Das heißt, über den Wechsel der Hände, rechte Seite, linke Seite, Synchronität, rechte, linke Hirnhälfte, für alle, die das interessiert, fantastische Möglichkeit, aber für alle, die sagen, hey, ist mir zu kompliziert, einfach nur Hände wechseln, reicht als Information, dann wird die Atmung automatisch. Weil, und das ist ja das Geile, deswegen ist Atmung so spannend, Atmung ist zum Großteil über das autonome Nervensystem, also autonom, automatisch gespeichert. Also wir müssen jetzt nicht drüber nachdenken, habe ich heute genug ein- und ausgeatmet.
Ja.
Ich kann aber kurzfristig tief einatmen, ich kann kurzfristig die Luft anhalten, ich kann kurzfristig sagen, ach, ich fokussiere mich auf die Bauchatmung. Das geht aber relativ schnell wieder in den Automatismus zurück. Und das ist aber vor allem bei Beckenbodenmuskulatur auch meine größte Kritik an vielen Übungs- und Trainingsansätzen. Man setzt sich hin oder legt sich hin, trainiert, und der Alltag sieht aber ja ganz anders aus. Also wie viele Klientinnen habe ich, die auch diese ganzen Kegelübungen machen, die sagen, ja super, wenn sie im Liegen oder im Sitzen das machen, und dann rennen sie im Bus hinterher und denken sich so, ich kann es doch nicht mehr halten. Jetzt kommen doch die ersten Tröpfchen raus. Das heißt, zu verstehen, dass eben Atmung ein Tool ist, aber wir gerade bei Beckenbodenmuskulatur ganz viel über die Reflexe gehen müssen, weil wenn ich niese, wenn ich lache, wenn ich husten muss, spanne ich ja nicht bewusst an oder sage bewusst, ah, jetzt mal Beckenbodenmuskulatur locker lassen. Und das funktioniert automatisch. Wenn ich aufstehe und gehe, muss ich ja nicht drüber nachdenken, muss ich jetzt mein Knie beugen oder strecken? Muss ich jetzt erst einen rechten oder einen linken Fuß aufsetzen? Muss ich jetzt einen vorderen oder hinteren Oberschenkel anspannen? Das ist ja auch wieder autonom, über das autonome Nervensystem gesteuert. Das heißt, auch diese Bewegungen muss ich halt ins Training mit einbauen. Und das ist meiner Meinung nach der Hauptunterschied zwischen klassischem Training, wo wir sagen, Muskulatur an- und entspannen, cool. Und neurozentrierten Training, wo wir sagen, das Gehirn entscheidet am Ende, ob ich an- oder entspanne. Beim Niesen entscheide ich das nicht willkürlich, nicht bewusst, sondern es macht mein Hirn. Ja. Das heißt, dem Hirn beizubringen, welche Möglichkeiten habe ich denn in möglichst alltagsrelevanten Situationen, damit ich dann eben in diesen Stresssituationen, wo ich nicht mich bewusst drauf fokussiere, eine bessere Entscheidung treffen kann über das Gehirn.
Das heißt, den Atemapparat oder die Atmung ist jetzt ein Tool, welche Tools würdest du dann angehen, wenn du jetzt neurozentriert vorgehst?
Gerade bei Beckenboden ganz, ganz viel über das Gleichgewichtssystem. Gleichgewichtssystem, auch das, ohne das zu komplex zu machen, aber unser Gleichgewichtssystem beantwortet immer zwei Fragen. Wo ist oben und in welche Richtung bewege ich mich? Wenn man sich jetzt den Körper überlegt, wenn ich einen Körper hinstelle, haben wir Beckenbodenmuskulatur, dann haben wir Zwerchfell, und die sind quasi unsere Halt- und Stützfunktion. Wenn wir uns hinlegen, haben die eine andere Spannung. Wenn wir sitzen, haben wir eine andere Spannung. Wenn wir uns hinstellen, haben wir eine andere Spannung. Die beeinflussen sofort, wie sind die Organe. Die Organe liegen ja nicht einfach irgendwie im Bauchraum, sondern die sind über Bänder aufgehangen. Die Bänder sind teilweise auch wieder mit Zwerchfell und Beckenboden verbunden.
Das beziehungsweise heißt, das haben wir aber nur aufgrund der Schwerkraft, oder? Wenn wir jetzt in einer Rakete, hätten wir wahrscheinlich einen anderen Schwerpunkt, oder?
Genau, dann hätten wir einen anderen Schwerpunkt, abhängig von der, genau, abhängig von der Gravitation. Es wird aber quasi bemessen, liege ich gerade, stehe ich, bewege ich mich nach vorne oder nicht. Deswegen ist in der Gravitation, und bei Astronauten ist ja auch so spannend, weil die ganze Muskulatur ja ganz, ganz anders funktioniert, weil die Gravitation eben nicht da ist.
Ja.
Ich würde sagen, 99,9% ist aber die Gravitation, die Erdanziehung quasi da.
Das heißt, ja, ich glaube, damit liegst du ganz gut.
Wahrscheinlich sogar noch mehr. Statistik war nicht mal mein Bestes. Keine Ahnung, wie viele Astronauten gerade im All sind. Aber das halt zu berücksichtigen, weil, und das beschreiben auch ganz, ganz viele, ihnen fallen die Übungen im Liegen viel, viel leichter als im Sitzen oder im Stehen. Und ganz viele machen dann Beckenbodentraining nur im Liegen. Und ich denke, ja, das ist schön, aber deine Probleme hast du ja am Sitzen oder am Stehen oder am Gehen. Das heißt, das zu übertragen. Wie kann, einfach um das runterzubrechen, weil es ist ein bisschen individueller und ein bisschen komplexer, aber die Leute, man will ja anfangen, direkt was zu machen. Die einfachste Möglichkeit, um Gleichgewichtstraining zu machen, ist vorwärts und rückwärts laufen. Das klingt komisch und ist ungewöhnlich, aber wenn man sich jetzt überlegt, das Zwerchfell- und Beckenbodenmuskulatur quasi auch unseren Rumpf, unseren ganzen Chor stabilisieren. Jetzt laufe ich nach vorne, das heißt, mein Gleichgewichtsorgan denkt, ah, ich falle nach vorne, spannt die hintere Kette an. Ja. Kennen fast alle. Zu viel Spannung auf der auf dem Waden, zu viel Spannung hinten auf dem Hamstrings, also hinterer Oberschenkel, sehr, sehr viel Spannung im Schulter-Nackenbereich, vor allem in der hinteren Kette, also alles quasi, ne, was unsere Rückenmuskulatur betrifft. Die wenigsten kommen und sagen, oh, mein vorderer Oberschenkel ist angespannt und meine Bauchmuskulatur ist dauerhaft angespannt. Was passiert, wenn wir jetzt vorwärts und rückwärts laufen? Wir kehren die Bewegungsmuster um und die Reflexe auf unseren Körper. Das heißt, wenn ich vorwärts laufe, denkt der Körper, ich falle nach vorne, spannt hinten an. Wenn ich rückwärts laufe, denkt mein Gehirn, oh, ich falle gleich nach hinten und spannt die vordere Muskulatur an. Es gibt einen Grund, warum alle Leistungssportlerinnen in sämtlichen Warm-ups mit den Bällen nach vorne, vorwärts, rückwärts dribbeln. Warum die um irgendwelche Stangen vorwärts und rückwärts laufen. Weil es die schnellste Möglichkeit ist, wieder, ich breche das sehr stark runter und vereinfache ein bisschen, aber um es anwendbar zu machen, die einfachste Möglichkeit ist, um quasi eine Balance aus An- und Entspannung von vorderer und hinterer Muskulatur zu bekommen. Die arbeiten ja immer zusammen. Bizeps und Trizeps arbeiten quasi immer in Abstimmung. Der eine spannt mehr an, der andere lässt ein bisschen mehr locker, stabilisiert aber trotzdem. Kann jeder selber jetzt auch mal probieren, wenn man ein paar Schritte nach vorne und nach hinten läuft. Das Rückwärtslaufen ist am Anfang total ungewöhnlich. Es gibt Studien für Knieprobleme und für Rückenprobleme, dass Rückwärtslaufen innerhalb von 2 bis 5 Minuten die Spannung reduziert und die Schmerzwahrnehmung reduziert. Da ist noch nichts anderes passiert. Chronische Schmerzpatientinnen.
Ne? Das ist ja eigentlich
mega
so,
geil.
Das ist so clever und eigentlich so simpel, aber irgendwie macht es natürlich keiner. Also
es macht keiner, wenn man meiner Meinung, also das ist mal meine Hypothese, wenn der Kontext fehlt, wenn ich nicht weiß, warum ich das machen soll. Mhm. Wenn ich jetzt in der Zeitung lese, laufen sie vorwärts und rückwärts, denke ich mir so, hä? Warum? Mich befeuert oder was? Ich bin Freak. Wenn ich die Studie dahinter verstanden habe, denke ich mir erst recht so, ja geil, mache ich. Ja. Wenn man mir aber erklärt, hey, der Körper hat unterschiedliche quasi Bewegungsmuster und wenn du mehr Vielfalt in deine Bewegungsmuster reinbringst, was machst du beim Tanzen, was machst du bei sämtlichen traditionellen Kampfsportarten,
klar,
vorwärts und rückwärts, Angriff, Verteidigung, es ist eigentlich
also,
immer dasselbe.
Ich rufe auf, der nächste Sonntagsspaziergang, 2 bis 5 Minuten rückwärts laufen. Einfach mal einbauen so.
Für alle am Anfang bitte wechseln.
Wechseln,
eine sichere. Und sei es wirklich, und das mache ich mit fast allen Kundinnen, sei es, das sind nur 5 Meter oder 4 Meter, die man im Flur oder irgendwo hat, wo nichts im Weg steht, wo man keine Teppichkante hat. 3 Meter vorwärts, 3 Meter zurück. 3 Meter vorwärts, 3 Meter zurück. Also es geht nicht um 2 Kilometer am Stück rückwärts laufen, weil wenn man das macht, kriegt man ziemlich sicher Achillessehnenprobleme, Knieprobleme, weil es einfach sehr ungewohnt ist. Also bitte
und
immer
Nackenstarre wahrscheinlich.
Genau, immer den Wechsel und immer so, dass man sich sicher fühlt.
Ja.
Ist auch für Sturzprophylaxe mit die einfachste Möglichkeit. Das Geile ist, also ich hatte vielleicht das nochmal als Hintergrund. Ich habe ja 2 Bandscheiben-OPs hinter mir. Ich hatte bei der zweiten sogenanntes Reiterhosensyndrom. Also für alle, die... Also Reiterhose im Sinne von, man geht zum Reiten, wenn man auf einem Pferd sitzt, sind die inneren Oberschenkel abgenäht, damit es da nicht zu viel Reibung gibt. Genau dieser Bereich, also die inneren Oberschenkel und Richtung Genitalbereich beim Reiterhosensyndrom fällt aus. Das heißt, man hat da zuerst so ein Taubheitsgefühl oder ein Ameisenlaufen. Bei manchen wird es Schmerz, bei mir war es dann einfach nur noch taub. Das nächste, was dann passieren würde, Blase, Darmfunktion fällt aus. Bei mir hat man deswegen notoperiert, weil Frau, gebärfähiges Alter. Wenn der ganze Bereich sensorisch schon ausfällt, fällt als nächstes die Motorik aus, da wollte man nicht drauf warten. Das heißt, ich kenne aber dieses Gefühl, oh Gott, ich habe das alles nicht mehr unter Kontrolle und lag 2 Tage auch dann, bis ich operiert wurde im Krankenhaus immer da und war immer so, oh Gott, laufe ich gerade aus oder nicht? totales Tabuthema, redet keiner drüber. Ich denke mir immer so, ja, wenn ich nicht drüber rede, wer soll denn mal anfangen, über solche Themen zu reden?
Ja.
Deswegen war Beckenboden sehr, sehr egoistisch für mich ein totales Thema, dass ich gesagt habe, ich will das verstehen. Und für mich war, als ich aus der OP aufgewacht bin, das Erste, was ich wirklich getestet habe, so dieses, oh, spüre ich den Bereich wieder? Und ich weiß noch, als ich das erste Mal wieder Sex hatte und so gedacht habe, geil, ich kann kommen, ich spüre den Orgasmus. Das war für mich so dieses, ha, geil, mein Körper funktioniert. Deswegen weiß ich aber auch, was das mit einem auch mental und körperlich macht, wenn das alles nicht funktioniert. Weil ich hatte es Gott sei Dank nur 2 Wochen lang in dieser krassen Phase. Aber dass du dachte, ist da unten alles irgendwie nicht vorhanden. Also ich spüre das wirklich nicht mehr.
Ja, furchtbar.
Und da aber ranzugehen und zu sagen, geil, man hat halt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dieses Vorwärts-Rückwärts-Laufen war für mich zum Beispiel damals, dass ich so gemerkt habe, ach krass, wenn ich rückwärts laufe, merke ich richtig, wie sich da eine leichte Spannung wieder aufbaut.
Mhm.
Also von daher, das ist echt immer ein Appell, wo ich so sage, und das ist was, das kann ich selbst beim Zähneputzen 3 Meter vorwärts und rückwärts laufen, kriegt jeder hin. Das kriegen selbst echt meine Alzheimer- und Demenz-Betroffenen, sehr, sehr alten, sehr gebrechlichen Menschen hin, zu sagen, ach ja, geil, danach merken sie so richtig, ach, sie haben nochmal so, ja, sagt der eine das immer, sie hat nochmal so ihre 3, 4 Kraftmomente, wo sie das Gefühl hat, es funktioniert wieder alles.
Schön. Ja, super guter Tipp. Also wirklich, war für mich jetzt auch neu. Ich meine, bei Beckenbodentraining denkt man natürlich so an diese klassischen Übungen, ne? Irgendwie Po hoch und Muskel anspannen, entspannen, Muskel entspannen, entspannen, wieder runter und so weiter. Was hast du noch?
Ja, da vielleicht einfach nur eine Ergänzung, weil dieses klassische, also in Deutschland wird das ja oft beschrieben mit diesem, ja, stell dir vor, irgendwie du steckst dir einen Tampon rein und wirst das hochziehen.
Ja, genau.
Es gibt Studien und Hypothesen in unterschiedlichen Forschungsprojekten, die davon ausgehen, dass 80% der Frauen eine zu hohe Beckenbodenspannung haben. Fast alle Ansätze gehen aber zurzeit darauf zu sagen, du musst deine Beckenbodenmuskulatur mehr trainieren, also noch mehr anspannen. Dann steckt man sich da irgendwelche Applikatoren, irgendwelche Liebesperlen, Liebeskugeln rein und baut noch mehr Spannung auf und verstärkt damit aber oftmals ehrlicherweise das Problem. Da habe ich ganz viele Klientinnen, die sagen, ey, sie haben das jetzt ein halbes Jahr gemacht, sie haben das Gefühl, es wird eher schlimmer, die sind alle mega verzweifelt. Das Wichtigste ist, bei sämtlichen Beckenbodenübungen, der Fokus sollte auf die Entspannung sein. Also erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann ich eigentlich locker lassen und zu verstehen, dass Beckenboden eigentlich in 3, manche wissenschaftliche Studien gehen sogar von 6 Schichten aus. Ich sage immer, okay, wenn man 2 oberflächlich, 1 Zentimeter tiefer liegend, vielleicht noch die 3. Schicht 3 Zentimeter tiefer liegend ansteuern kann, kann man schon viel. Und das ist aber quasi wie ein Diamant. Das heißt, Beckenboden will ich in 2 Variablen antrainieren. Das heißt, ich kann mir einmal vorstellen, dass ich quasi die Muskulatur zwischen beiden Sitzbeinhöckern, also wenn ich sitze, mein Becken ein bisschen hin und her schiebe, merke ich da die Knochen.
Ja.
Je nachdem, geht auf dem Holzstuhl besser als auf einem Sofa, was gepolstert ist. Das heißt, einmal sich vorstellen, zwischen beiden Sitzbeinhöckern quasi die Muskulatur anzuspannen, also diese Sitzbeinhöcker zueinander zu ziehen und mit der Ausatmung wieder locker lassen, locker lassen, locker lassen, locker lassen, locker lassen. Das ist quasi die eine Richtung. Einatmung anspannen, Ausatmung locker lassen, locker lassen, locker lassen, locker lassen, locker lassen.
Aber trainiere ich da nicht, also rufe ich da nicht sofort die Po-Muskeln an, wenn ich das jetzt so vom Kopf aus...
Das machen die meisten, dass man es quasi einen Coping-Mechanismus entwickelt und sagt, ah, wenn ich die Beckenbodenmuskulatur nicht so gut ansteuern kann, ah, bin ich doof, nämlich die daneben liegende Muskulatur. Das ist ja genauso, wenn ich nicht gut bin in einem Klimmzug, dann cheate ich halt und ziehe den quasi über die Nackenmuskulatur, anstatt den sauber über die eigentliche Muskulatur, über den Latissimus zu ziehen. Der Körper ist nicht doof, der hat die Aufgabe, macht die Übung. Wenn ich nicht genau weiß, wie ich die mache, sage ich mal, bescheiß ich drumherum. Das heißt, Stück für Stück zu merken, ich sage ganz vielen, setzt euch mit den Händen auf eure Sitzbeinhöcker und schiebt dann quasi mit dem Mittelfinger ganz leicht wirklich nur die Hautschichten
zueinander. Also man soll die Hände setzen, meinst du?
Genau. Ja, die Hände setzen, sodass quasi der Mittelfinger rechts und links an den Sitzbeinhöckern ist. Dann sind viele erstmal, ah, da sind die Sitzbeinhöcker. Krass, habe ich noch gar nicht gemerkt. Ich denke, ja, willkommen, Anatomie ist dein Körper. So. Mhm. Und dann mit der Einatmung schiebt man so ganz leicht den Mittelfinger zur Mitte, rechts und links. Und dann mit der Ausatmung ganz, ganz langsam wieder auseinander, als ob man die quasi Knochen auseinanderziehen wollen würde.
Mhm.
Das ist am Anfang mega schwer. Aber es geht erstmal darum, über die Sensorik, über das Gefühl zu merken, ah, ich kann das zusammenziehen und ich kann das auseinanderziehen. Und das ist nur die eine Richtung zwischen den Sitzbeinhöckern. Die zweite Richtung ist quasi, ist jetzt anatomisch nicht ganz korrekt, aber einfacher erklärt, zwischen Steißbein und Schambeinknochen. Da sage ich auch immer, leg die Hände, eins hinten auf Steißbein, eins vorne auf dem Schambeinknochen, mit der Einatmung wieder nur die Hautschichten zusammen, mit der Ausatmung locker lassen, auseinander, locker lassen, auseinander, locker lassen, auseinander, locker lassen, auseinander. Und aber erstmal zu verstehen, ah, okay, ich kann das quasi einmal zwischen Sitzbein hockern und einmal, korrekter wäre zwischen Anus und Klitoris, aber das kriegen die meisten nicht hin, ich gehe meistens eher über die Knochen, Schambein und Steißbein, auch bei Männern, weil das deutlich einfacher ist. Mhm. Bei Männern, wenn Männer zuhören, die Anspannung für Männer ist ein bisschen einfacher, weil dann kann man einfach sagen, stell dir vor, du legst deinen Penis vorne, keine Ahnung, auf den Tisch oder irgendwo ab und willst den Penis hochziehen. Und dann hat man automatisch quasi die Beckenbodenanspannung.
Okay.
Und dann kann man das aber auch bei Männern, das oft einfacher anzusteuern, zwischen den zwischen den Sitzbeinhöckern, dann aber auch wieder zwischen Steißbein und Schambein quasi an- und entspannen. Und am Anfang, mit allen, mit denen ich das mache, und zwar bei mir am Anfang genauso, hat man das Gefühl, ich kann das natürlich nicht separieren. Das ist irgendwie alles eins. Entweder spanne ich alles an oder das alles locker. Und ich vergleiche das oft, das ist wie mit bei einem DJ-Pult. Ich will das langsam hoch und langsam runterfaden oder wie beim Radio. Langsam leiser stellen, langsam lauter stellen. Und dieses Geschmeidige kommt Stück für Stück. Das ist muskuläre Kontrolle.
Ja.
Und das geht bei vielen aber relativ schnell. Und selbst wenn ich das jetzt erkläre und die Bewegungen quasi mitmache, also man sieht mich jetzt nicht, aber ich nehme immer quasi Daumen und Zeigefinger und schiebe das zusammen und schiebe das auseinander. Und das sage ich auch allen Kunden immer. Dieses Bild über die Hände zu kopieren, diese Bewegung, zu sagen, ah, okay, einmal quasi zwischen den Sitzbeinhöckern, dann drehe ich meine Hand um 90 Grad A und jetzt zwischen Steißbein und Schambeinknochen. Ich kann jetzt in der U-Bahn mich schlecht hinsetzen, irgendwie auf meine Hände und da irgendwie im Genitalbereich meine Hautschichten hin und her schieben. Das ist ein bisschen komisch. In der U-Bahn mich aber hinzusetzen und einfach nur meinen Daumen und Zeigefinger zusammenzuschieben mit der Anspannung und mit der Ausatmung langsam locker zu lassen und die Hände quasi wieder auseinander zu gleiten zu lassen. Dann kopiert mein Gehirn die Bewegung von den Händen und synchronisiert das quasi mit der Beckenbodenmuskulatur. Bei mir, man merkt, ich erkläre die Übung relativ häufig, ist das mittlerweile so abgespeichert, dass wenn ich die Bewegung mache, ich das automatisch über die Hände kopiere. Okay. Das für mich aber immer wieder echt wichtig ist zu sagen, Fokus ist auf die Entspannung. Und ganz, ganz viele Frauen sind dann so, ach krass, so ist locker lassen. Für alle, die Partner und Partnerin haben, das beim Geschlechtsakt zu machen, wenn quasi der Partner eindringt und man dann dieses Anspannen entspannen kann, ist für ganz, ganz viele quasi der Übergang und die Möglichkeit, überhaupt erstmal einen Orgasmus zu bekommen. Nächstes Level ist dann, wenn man mit Partner, Partnerin das synchronisiert bekommt. Das heißt, dass man quasi zur selben Zeit anspannt, locker lässt, anspannt, locker lässt, weil man darüber nochmal eine viel, viel stärkere Erektion beim Mann bekommt. Und bei der Frau aber damit quasi auch nochmal unterschiedliche Spots bekommen kann und dadurch multiple Orgasmen trainieren kann. Was man nicht muss, geht nicht darum, dass man einen Orgasmus haben muss, um irgendwie ein erfülltes Sexleben zu haben, aber für ganz, ganz viele ist das erstmal so dieses, ach krass, ich kann das bewusst ansteuern, wo ich immer so denke, ja, also wie habt ihr denn Sex? Also was macht ihr denn da eigentlich? Weil wenn man das bewusst
ja, es kann ja schon für viele auch eine Motivation sein, sowas anzugehen, bevor man jetzt irgendwelche wirklichen Probleme hat, ne, oder so.
Total. Beziehungsweise, wenn man Probleme hat, auch da zu wissen, ah, okay, darüber habe ich einen Einfluss, wenn ich das bewusst wieder anspannen kann. Meistens ist es schon angespannt, erstmal dieses Lockerlassen, Lockerlassen, Lockerlassen. Und da haben aber so viele Angst, vor allem, wenn sie schon inkontinent sind, zu sagen, aber dann tropft's ja, dann bin ich ja in Anführungsstrichen undicht. Aber genau das ist das Wichtige, weil wenn die Blase lernt, ah, okay, das ist locker, ich brauche hier gar nicht die ganze Zeit quasi mit angezogener Handbremse zu fahren, dann reguliert sich auch die Blasenfunktion wieder besser. Bei Männern mit Prostata, total wichtig, ich habe ganz viele auch mit Prostatakrebs oder so, wo ich so denke, dass das nicht eigentlich in jeder Klinik, bei jeder Behandlung automatisch ist, dass man das erklärt bekommt oder dass man da zumindest Informationen bekommt, wo man sich mehr darüber informieren kann, weil das tatsächlich ein totaler Unterschied und wirklich ein Gamechanger fürs Private, fürs eigene Wohlbefinden ist, aber auch, wie gehe ich raus? Wenn man sich vorstellt, gerade dieses Inkontinenzthema, was so viele Frauen dann in den Wechseljahren haben, zu sagen, ach, ich traue mich im Sommer gar nicht mehr raus, ach, ich traue mich gar nicht mehr an, gewisse Kleidung anzuziehen, ach, ich kaufe mir jetzt mittlerweile, hat mir jetzt eine Kundin gesagt, irgendwie schon so quasi Einlagen, die eigentlich für alte, komplett inkontinente Menschen sind, weil sie Angst hat, dass eine normale Darmbinde das Wasser gar nicht mehr quasi hält. Wo ich so denke, das ist so ein krasser, ganz, ganz viele Frauen nach den Geburten, je nachdem, wie die Geburten waren, wenn die Geburten schwieriger waren, weil, dass die Rückbildung nicht ordentlich funktioniert hat oder nicht gemacht wurde, weil man andere Themen zu der Zeit hatte und irgendwie so die eigene Körper ganz weit in der Ferne war, weil Kinder krank oder auch da wieder Mehrfachbelastung. Ja. Also denke, man kann da so viel machen und das dann in jeder Übung mit einzubauen und so. Also, ne, das ist dann so die Steigerung. Im Krafttraining zu sagen, geil, kann ich, wenn ich einen Ausfallschritt mache, das Stück für Stück steigern, weil auch das ist mir wichtig. Beckenbodentraining endet immer wie jedes Training in einem Krafttraining. Wenn wir ein, was in allen Studien sehen, was ist das Beste und das Hilfreichste, um dauerhaft gesund zu bleiben? Krafttraining. Mhm. Also egal, wenn jetzt nicht jeder ins Fitnessstudio sofort rennen will und irgendwie mit Langhanteln anfangen will zu trainieren. Ausfallschritte kann jeder zu Hause machen. Bei einem Ausfallschritt, bei einer Kniebeuge, muss immer Beckenboden mit an- und entgespannt werden, sonst komme ich gar nicht in die Position rein. Das heißt, auch das dann langfristig gesehen zu sagen, okay, und wie kann ich das? Wandsitzen, ganz klassisch, hatte ich gestern die Diskussion, ja, aber was kann man denn zu Hause machen? Und ich gesagt habe, Wandsitzen kannst du so lange machen, wie du willst. Königsdisziplin im Wandsitzen, Beckenboden an- und entspannen. Das ist dann so für die Leute, die wirklich viel Zeit haben, sich mit dem Körper zu beschäftigen. Aber da hat man ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wenn man, auch das vielleicht nochmal für die ganz Ungeduldigen, die sagen, ja, ist ja alles schön, aber damit fange ich jetzt nicht an, wann soll ich denn das noch machen? Es gibt eine geile Studie, die unterschiedliche Trainingsimpulse getestet hat. Hinlegen auf den Bauch und wieder aufstehen 20 Mal hat mit den größten Effekt.
Echt? Mhm. Auch für den Beckenboden, also auf den Bauch legen und aufstehen einfach.
Und wieder hinstellen und wieder auf den Bauch legen und wieder hinstellen. Weil was machen wir? Wir machen eine Kombination aus Gleichgewichtstraining, wo es oben, wo es unten. Ich passe jedes Mal meine komplette Körperspannung auf. Dadurch, dass ich mich auf den Bauch lege, denkt der Körper, oh Gott, ich falle nach vorne, spanne die hintere Kette an. Wenn ich wieder aufstehe, denkt er, ich falle nach hinten, spanne die vordere Kette an. Mhm. Ich mache Ausfallschritte, ich mache Kniebeuge, ich mache Liegestütze. Ich gehe kurz in die Plank-Position, um mich hinzulegen und um wieder aufstehen zu müssen. Ich habe ein perfektes Ganzkörper-Workout. Ich nutze das ganz, ganz viel in unterschiedlichen Trainingssettings. Man ist schockiert, wie sehr das auf Kreislauf geht, wie sehr das auf den Blutdruck geht, dieses Hinlegen und Aufstehen. Du hast einen extremen Einfluss aufs Lymphsystem. Bei ganz vielen Frauen ja auch das Lymphsystem auch wieder mit Beckenboden, auch wieder mit Anstauung von Flüssigkeiten quasi verbunden. Also für alle, die jetzt zuhören und sagen, ach, ist mir alles irgendwie zu komplex und zu kompliziert, 20 Mal auf den Bauch legen und wieder aufstehen. Da hat man schon sehr viele Übungen indirekt mit drin.
Ja, cool. Ich meine, das sollte ja eigentlich drin sein am Tag.
Und hat krass, ich habe 3-4 Klienten, mit denen habe ich das mal 2 Monate getestet, die haben nichts anderes gemacht. Die haben ihre Ernährung nicht umgestellt, die haben keine Atemübung gemacht, sondern es waren wirklich so, sagen wir, herausfordernde Klienten. Mit denen habe ich eine Wette laufen lassen und habe gesagt, okay, macht mal 2 Monate nur das, nichts anderes. 20 Mal, aber versprecht euch, dass ihr das jeden Tag macht. Das ist krass, was das auf Beweglichkeit, was das auf Körperhaltung und aber tatsächlich auch auf Muskulatur für einen Einfluss hat. Natürlich, je nachdem, wo man herkommt. Wenn ich mich jetzt 20 Mal auf den Bauch lege und wieder aufstehe, ich mache 6 Mal die Woche extremes Kraft- und Ausdauertraining, wäre das nicht ganz so
ja, klar, natürlich.
Aber es geht ja auch vor allem,
anzufangen, genau. Ja, ja,
und das ist ein Megatipp. Beste Möglichkeit für Sturzprophylaxe.
Mhm. Ja, das glaube ich.
Weil das ist nicht erst ab 80 relevant, sondern schon deutlich früher. Und diese Angst zu haben, sich auf den Bauch zu legen, das ist erschreckend. Wir haben das auch in Workshops und sowas mal gemacht. Klassisch sagt man 20 unterschiedliche Varianten, dich auf den Bauch zu legen, wieder aufzustehen. Und ich habe manche Klienten, die standen 20 Minuten da und haben mir erklärt, dass es keine 20 unterschiedlichen Varianten gab. Das sind die Patienten und Klienten gewesen, die teilweise 180 Kilo wiegen. Mhm. Die immer eine Ausrede haben, die sich so selber am Weg stehen. Also es ist auch mental total spannend, was passiert mit so einer Aufgabe. Andere, die einfach so zack, 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 die waren in gefühlten 20 Sekunden fertig. Und ich dachte mir so, hä, was ist jetzt gerade passiert? Also das zeigt auch ganz, ganz viel über das eigene Körperbild. Wie gehe ich mit dem Körper um? Traue ich mir das zu? Überlegt man erstmal oder fängt man einfach an und merkt dann währenddessen, ah nee, das war Quatsch, das war nicht eine andere Variante. Gehe ich erst mit beiden Händen runter, gehe ich erst mit der rechten Seite, mit der linken Seite. Also man sieht da so viele. Ich nutze das ganz oft als Assessment. Und für alle, die Gelenkprobleme haben, für alle, also gerade wieder, ne, Frauen, Bewegung ist so wichtig. Ist die einfachste Form, in Kraftsport reinzukommen und dann Stück für Stück das zu steigern.
Beim neurozentrierten Training sagst du ja auch, dass zum Beispiel die Augen ein total wichtiger Faktor ist. Darauf kommt man jetzt erstmal irgendwie nicht, finde ich, wenn man an den Beckenboden denkt. Inwiefern hängt das denn auch noch zusammen?
Augen geben ja auch wieder, ne, in Kombination, Augen arbeiten immer mit dem Gleichgewichtssystem zusammen. Das heißt, man hat über Augen und das Gleichgewichtssystem immer auch vor allem Einfluss auf diese reflexive Stabilität, was ja genau das Problem auch bei der Beckenbodenmuskulatur ist. Also wieder das Beispiel, ich muss husten, ich muss niesen und dann lasse ich quasi locker und habe die Probleme. Das heißt, man kann über die Augen an diese reflexive Stabilität total gut rangehen. Auch da eine super einfache Übung, die ich total gerne mitgebe, ist sogenannte Ja-Sager-Übung. Das heißt, man streckt quasi einen Arm aus, guckt mit beiden Augen auf den Daumen und macht dann nur eine Ja-Sager-Bewegung. Das klingt ein bisschen ungewöhnlich, ein bisschen komisch. Die Augen bleiben quasi stabilisiert.
Also ich strecke meinen Arm aus, mache den Daumen hoch und fixiere quasi mit meinen Augen den Nagel, den Daumen zum Beispiel.
Genau, den Daumen. Genau.
Und dann nicke ich.
Also dann nickst ja. du, als ob du Ja sagen würdest. Mhm. Wichtig, die Augen bleiben die ganze Zeit auf dem Punkt, also die ganze Zeit quasi auf der Daumenspitze. Das heißt, wir trainieren einerseits eine sogenannte Blickstabilisierung, weil der Blick ist stabilisiert die ganze Zeit auf diesem Punkt. Die Nackenmuskulatur macht aber diese Bewegung nach oben und unten. Mhm. Diese Bewegung nach oben und unten, also quasi dieses Nicken vom Kopf, dieses Ja-Sagen, hat den Einfluss, dass im Gleichgewicht sogar, also befindet sich im Innenohr, werden unterschiedliche neurobiochemische Signale weitergesetzt, die einen Einfluss darauf haben, quasi die Beschleunigung gegen die Gravitation, also gegen die Erdanziehung zu berechnen. Vereinfacht gesagt, wir synchronisieren, ob die Beuge, also ich beuge mich, oder die Streckmuskulatur aktiviert wird, weil die wieder über die Beckenbodenmuskulatur und die Kormuskulatur quasi gehalten wird, habe ich über diese Ja-Sager-Bewegung einen direkten Einfluss quasi auf An- und Entspannung von der Beckenbodenmuskulatur. Und das ist so eine Übung, die mache ich mit ganz vielen. Man kann das mit dem ausgestreckten Arm machen. Bei vielen sage ich dann, klebt euch ein Post-it mit einem X einfach an die Wand, guckt den Punkt an und macht die Bewegung. Man kann das dann Stück für Stück steigern, beispielsweise zu sagen, mach das, während du eine leichte Wippbewegung machst. Du hast es ja vorhin auch so gesagt, ne, bei vielen ist es so, wenn sie irgendwie hüpfen müssen, beim Trampolinspringen, dass sie dann merken, oh Gott, ich kann die Blase nicht halten, weil man natürlich durch dieses leichte Bewegung nach oben und unten nochmal einen zusätzlichen Reiz auf die Beckenbodenmuskulatur setzt, weil die Organe ja quasi einfach durch die Gravitation sich nach oben und unten bewegen und man darüber tatsächlich dann auch die Möglichkeit hat, nochmal auf unterschiedlichen Ebenen, einerseits über die Bewegung, andererseits aber direkt tatsächlich auch nochmal über die Beckenmuskulatur, über diese An- und Entspannung einen Reiz zu setzen.
Ja, okay, cool.
Also
ja,
das wäre auch nochmal so eine Möglichkeit.
Ja, es ergibt total Sinn. Ich finde es mega spannend, auch ne, gerade wenn wir eben an den Beckenboden denken und einfach zu sehen, wie der Beckenboden insgesamt so wichtig ist für die körperliche Gesundheit, aber auch für sexuelle Wohlbefinden und dass eben so ein gezieltes Training, was aber ganzheitlich, also neurozentriert, also bei ganz einfachen Tools wie Atmung oder Blick halten und so weiter anfängt, wie das eben dazu wirkt, dass der Beckenboden sich verbessert und man vor allem auf dieses An- und Entspannen, vor allem mit dem Fokus auf dem Entspannen, das ist ja irgendwie schon noch, sage ich mal, neu. Also würde ich sagen, ne, weil vieles, ich meine, ich komme ja jetzt auch gerade aus Schwangerschaft und Geburt und dann irgendwie dieses ganze Rückbildungsprogramm und ich muss sagen, es ist schon noch so verbreitet, dass man vor allem den Beckenboden trainiert auf Kraft, auf Anspannung, auf Muskulatur stärkend. Warum ist das so? Warum wird das noch so wenig angewendet, da neurozentriert ranzugehen und vor allem eben diesen Fokus auf die Entspannung zu setzen?
Also ich glaube, der eine Punkt ist, dass man natürlich immer so ein bisschen unterscheiden muss, individualisieren muss. Nach der Schwangerschaft ist es natürlich total wichtig, nachdem die ganze Muskulatur geweitet wird, erstmal auch wieder eine Spannung reinzubekommen. Aber auch da ein Verhältnis zu schaffen zwischen, wie fühlt sich der Muskel entspannt und dann angespannt an. Ich glaube, ganz oft haben wir einfach ein Riesenproblem mit Wissenslücken. Mhm. Also einfach, wir wissen in der Forschung ganz, ganz viele Sachen, bis die dann aber in die Lehre, bis die in die Ausbildung, bis die dann, ich sag mal, in der ganzen Kette wirklich bei den Personen ankommen, die in irgendeinem Krankenkassenkurs oder einem Rückbildungskurs sind, dauert das im Schnitt zwischen 20 bis 40 Jahren. Ich bin zu ungeduldig, ich lese mir ganz viele Paper durch. Also vor allem, ich war selber betroffen und dachte mir so, ja, okay, also die Ansätze funktionieren für mich alle nicht. Ich kann jetzt warten, bis irgendwie das Wissen da ist oder ich gucke mir an, was gibt es schon? Und fange an, das quasi Stück für Stück, das Wissen anwendbar zu machen und wirklich auch in meinen Arbeitsalltag, vor allem aber in den Alltag von meinen Klientinnen mit einzunehmen. Das Zweite, das ist, glaube ich, ein totales Tabuthema. Also habe ich ja vorhin auch gesagt, wenige reden darüber. Ich habe mich da am Anfang auch schwer getan, irgendwie zu erzählen. Also gerade auch in einem Podcast zu sagen, Gott sei Dank war ich nicht inkontinent, aber ich war quasi einen Schritt davor. Aber diese Scham, die da noch mit ist. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, weil es im ganzen Fitnessbereich noch so viele alte Mythen gab, liegt teilweise einfach daran, dass ein Großteil der Forschung nur mit Männern gemacht wurde. Männer und Frauen einfach andere Körper haben und man das aber dann immer überträgt.
Obwohl das ja für Männer auch ein Riesenthema ist.
Das sowieso, auch so
ja.
Aber es ist ein anderes Thema für Frauen und für Männer. Frauen sind viel, viel betroffener aufgrund von ihrem Zyklus. Wir kommen jetzt langsam erst dahin, dass quasi Forschungsgelder ein bisschen gleichmäßiger verteilt werden und dass auch einfach mit anderen Rollenbildern Frauen einfach ein anderes Gehör haben, sich mehr dafür einsetzen. Also einfach so ein bisschen diese Gender-Data-Gap, das vorhanden ist, führt natürlich auch zu sowas. Und ich glaube aber tatsächlich einfach, es reden viel zu wenig Leute darüber. Also ich merke das ganz, ganz oft, wenn ich anfange, darüber zu reden, sind ganz viele so, ach ja, geht denen auch so. Und die haben aber wie bei fast allen wenig gute Rollenbilder, die quasi zeigen, was möglich ist. Und wenn wir aber immer nur übereinander reden, und das ist ja auch in der Fitnessbranche schon auch oft üblich, so dieses, man erzählt einfach nur, was die anderen alle falsch machen und stellt sich selber so als den größten Heiler hin. Und ich habe jetzt hier das neue, neurozentriertes Training ist für mich, das habe ich auch in der anderen Podcast-Folge gesagt, ist für mich einfach eine andere Perspektive. Es gibt fantastische Therapeutinnen, die machen seit Ewigkeiten Rückbildungen, die haben noch nie was von neurozentrierten Trainingen gehört. Die werden sagen, ja klar, mache ich schon seit Jahren oder Jahrzehnten so, was erzählt die denn, ist doch nichts Neues. Ist einfach eine andere Perspektive. Nicht zu sagen, Muskeln, Gelenke, Anspannung ist im Fokus, sondern die Steuerzentrale und sich halt anzugucken. Und aber da muss man so ein bisschen unterscheiden, weil viele Frauen, vor allem nach der Schwangerschaft, natürlich erstmal wieder wirklich auch die Beckenbodenmuskulatur anspannen lernen müssen. Also allein durch den Geburtsprozess, egal ob es jetzt natürlich oder Kaiserschnitt war. Aber dass alle Themen danach, wo nicht drüber geredet wird, wo es noch keine Probleme in der öffentlichen Wahrnehmung gibt, gibt es halt auch wenig Ansätze zu sagen, hey, wir können hier ganz, ganz, ganz viel machen. Und das ganze Thema sexuelles Wohlbefinden wird halt im Endeffekt einfach der Pornoindustrie überlassen. Ist halt in Deutschland auch ein Riesenthema. Also wie oft ich gesperrt werde, weil ich über sexuelles Wohlbefinden rede und dann Reels nicht ausgestrahlt werden oder. Also jeder, der sich in dem Thema mal mit auseinandergesetzt wird, ist halt auch schwierig, mit den Algorithmen dann eine sachliche Aufklärung hinzubekommen. Und ich glaube aber, dass es einfach wichtig ist, dass das ein Thema ist, was rauskommt aus diesen Nischen, rauskommt aus diesem Tabubereich, zu sagen, genauso wie es wichtig ist, über Augengesundheit, über Gleichgewicht und Stabilität zu reden, halt auch über sexuelles Wohlbefinden zu reden. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass wir da auf einem guten Weg sind und sich da immer mehr zeigt und öffnet. Also merkt man jetzt hier auch in dem Gespräch.
Ja, das hoffe ich auch vor allem. Ne? Ich meine, dieser Podcast soll ja auch genau dazu beitragen, dass man es einfach mal ein bisschen breiter diskutiert, dass halt so Fakten auf den Tisch kommen, dass es auch relevant ist für Männer, dass man vor allem auch den Beckenboden in der Prävention trainiert. Ne? Ich glaube, es ist schon noch stark verbreitet, dass man den Beckenboden eben, wie du sagst, vor allem dann nach einer Schwangerschaft, nach einer Geburt oder eben, wenn es Probleme gibt wie Inkontinenz oder sowas. Aber diese ganzen Sachen, die wir heute angesprochen haben, ist ja auch einfach präventiv und zum Beispiel für das große Thema sexuelles Wohlbefinden, was ja nun wirklich auch irgendwie in irgendeiner Form, sage ich mal, zu fast 100% aller Menschen betrifft. Ja, denn alle Menschen haben ja auch eine Sexualität. Dass es dafür auch einfach wichtig ist und gut ist und überhaupt nicht irgendwie tabuisiert werden sollte.
Und vor allem eine totale Alltagsrelevanz hat. Ich glaube, dass das halt einfach vielen nicht bewusst ist, auch genauso wie viele das Zwerchfell nicht kennen. Wo ich immer so denke, Zwerchfell, Beckenbodenmuskulatur sind eigentlich mit die wichtigsten Muskeln. Alle machen sich Gedanken irgendwie über Apps und sind irgendwie, ne, ist der Bauchmuskel, hat man austrainierte Sixpacks, sieht man den Bizeps. Dass das aber alles besser funktioniert, wenn Zwerchfell, Beckenbodenmuskulatur uns eine gute Stabilität geben. Also jedes klassische Core-Training fängt eigentlich mit Beckenboden- und Zwerchfelltraining und mit Atmung an. Und da, ich finde, es tut sich da ehrlicherweise sehr, sehr viel. Sicherlich auch mit Wim Hof und unterschiedlichen Ansätzen und dieses ganze Biohacking, Longevity-Thema bringt auch in den Bereichen ganz, ganz viel Aufklärung, glaube ich, und Wissen und vor allem Neugierde mit rein. Und ich glaube, dann ist es halt aber auch einfach, liegt es auch an uns und an der Branche, falsche Mythen aufzuklären, immer wieder zu zeigen, es ist halt viel komplexer, es hängt alles miteinander zusammen, gleichzeitig aber quasi auch über Heuristiken, also eine Vereinfachung in die Themen reinzubringen, zu sagen, ja, wenn du dir nichts gemerkt hast, 20 Mal hinlegen und aufstehen kann jeder, für die Freaks dahinter zu erklären, was das aber eigentlich alles macht.
Ja.
Und dass auch das in Anführungsstrichen neurozentriertes Training ist, weil auch das Gleichgewicht, Augen, all diese Reflexe quasi mit einbindet, ist trotzdem aber, sage ich immer, in jeden Alltag passen muss.
Ja. Lasst uns alle ein bisschen mehr Freaks sein.
Ja.
Was das angeht. Liebe Luise, vielen, vielen Dank. Mir hat es mega Spaß gemacht. Das waren wirklich richtig, richtig viele neue Erkenntnisse. ja, mega neue Infos. Ich finde es klasse. Lass uns gerne weiter genau dafür kämpfen, dass man mehr über solche Themen einfach offen spricht, so wie es ist, weil es betrifft uns alle und wir können alle was machen. Das ist ja die schöne Botschaft. Und ich danke dir vielmals für deinen Elan, für deine Motivation und für deine Zeit natürlich.
Sehr, sehr gerne. Danke dir.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung mit 5 Sternen. Und mehr gibt es dann natürlich auch schon in 2 Wochen. Da ist Dr. Dorothee Biener, Gynäkologin und Biologin bei mir und wir sprechen über Endometriose. Es ist eine weit verbreitete Krankheit bei Frauen und trotzdem tut sich erst in den letzten Jahren etwas, was die Aufklärung dieser chronischen Krankheit angeht. Wieso ist das so und wie kann das sein, wenn so viele davon betroffen sind? Wir wollen die Aufklärung vorantreiben. In der kommenden Folge erfahrt ihr alles. Ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke. Und bis zum Wiederhören folgt uns gerne bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns dazu einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.